Was bedeutet es eigentlich, als Junge in einem gewalttätigen Elternhaus aufzuwachsen, in einer Gewaltspirale zu landen, wo man sich plötzlich in der Hooligan-Szene wiederfindet, wo man miterleben muss, wie ein Freund ermordet wird, selber vergiftet zu werden und da aus all diesem Shit wieder rauszukommen, in die Klinik zu gehen, in die Aufarbeitung, in die eigene Traumabewältigung, Traumaintegration und heute sogar als Peer-Berater für andere Betroffene da sein zu können. Das klingt fast wie eine Storyline aus einem Film, aber tatsächlich ist das die Lebensgeschichte von Benedikt Scheidt. Ich wünsche dir viel Neugierde und Verbundenheit beim Hören dieses ersten Teils der Doppelfolge und wie immer, pass gut auf dich auf.
Diese Folge gibt es auch als Videofolge für dich auf YouTube zu sehen, wenn du uns nicht nur hören, sondern vielleicht auch sehen möchtest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei uns im Survivor Queen Podcast, der schon lange nicht nur ein reiner Survivor Queen Podcast ist, sondern auch für Survivor Kings, Queens, also Menschen aller Gender, aller Geschlechter, aller Couleur und mittlerweile auch viele Peers betroffen, also nicht nur Betroffene, sondern Betroffene, die mittlerweile auch mit Betroffenen arbeiten, Angehörige, Allies, Friends, Families, TherapeutInnen, Menschen vom Fach. Also ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle, die sich für das Thema sexualisierte Gewalt und das Thema Traumaaufarbeitung interessieren. Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin und Gründerin der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation. Ich führe euch durch die heutige Podcast-Folge und ich freue mich riesig, dass wir heute einen Gast hier bei uns haben, den Benedikt Scheidt. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Mai, danke vielmals, dass ich da sein darf.
Voll, voll gerne. Und du bist ja auch so ein Mensch mit ganz vielen Funktionen und Positionen. Du bist ja sowohl Survivor als auch mittlerweile Peer-Berater, demnächst auch psychosozialer Berater, wie ich gerade schon von dir gehört habe. Du hast ein
Genau.
eigenes Magazin und noch so viel mehr. Und ich freue mich riesig, dass du uns heute deine Survivor King Story, deine Mutmachgeschichte, deine Recovery Story mitgebracht hast.
Dankeschön, ja. Ich bin gerne da.
Schön. Magst du vielleicht einfach mal loslegen? Ich habe schon ein bisschen was von dir verraten. Vielleicht magst du dich noch mal selber in deinen eigenen Worten vorstellen.
Ja, mein Name ist Benedikt Scheidt. Viele kennen mich auch als Peer mit Herz. Ich bin viel auf Tagungen und so und da lerne ich halt viele Leute kennen, die mich einfach unter meinem Pseudonym kennen, also Peer mit Herz. Mache Privatpeer, also Genesungsbegleitung im Privaten. Früher habe ich in der Klinik gearbeitet, bis mich so ein bisschen der Rahmen vom Siezen in der Klinik nicht mehr gefallen hat und der auch nicht zu der Peerarbeit gehört, sondern wir sind ja näher zum Klienten oder zum Betroffenen und da arbeiten wir gerne mit dem Du.
Ja, bin ich
Genau.
voll bei dir. Ich bin auch
Ja.
viel lieber im Du.
Ist auch schon ein bisschen, wir müssen ja ein bisschen ins Persönliche gehen bei unserer Arbeit. Und da bin ich viel wohler, wenn ich, also ich biete dem Klienten Betroffenen an, ob er per Du mit mir sein will oder per Sie. Aber die meisten sind meistens auf Du eingestellt.
Ja.
Genau.
Und über die Peer-Arbeit sprechen wir später auf jeden Fall noch ganz, ganz viel. Und ich glaube, das ist einfach mal ein kleiner Teaser für euch, die uns jetzt gerade zuhören. Da werden wir später noch mal mehr drauf eingehen, wenn ihr euch dafür interessiert. Bleibt gerne dran. Und damit, Benedikt, magst du mit uns, ja, uns mal mit auf deine Reise nehmen? Wie war dein Leben? Was hast du, ja, warum bist du hier im Podcast? Was hast du erlebt in deinem Leben, dass du heute ein Survivor bist?
Also ich hatte schon sehr früh die ersten Erschütterungen. Es war zwischen 5 und 7. Mein richtiger Vater ist immer so ein bisschen besoffen nach Hause gekommen nach der Arbeit. Und danach ging er immer zuerst auf meine Mutter los mit Schlägen und so, bis sie am Boden lag. Und danach hat er mich in der Wohnung gesucht und hat mich auch noch geschlagen. Und meistens so lange, bis ich nicht mehr geweint habe.
Ui.
Es ging meistens so bis in die Bewusstlosigkeit. Es war so ein bisschen der erste Tiefschlag im Leben. Nach etwa 2 Jahren, also beim 7. Lebensjahr, hat die Mutter endlich den Mut gehabt, den Anwalt einzuschalten, dass er sich bei uns nicht mehr nähern darf. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wurde ich so viel geschlagen, dass ich so ein bisschen das Gefühl vom Körper nicht mehr hatte. Ich könnte mich jetzt schneiden, würde nicht spüren. Aber dafür habe ich so mit der Zeit, mit dem Lebenswandel gemerkt, dass dafür dieses Verständnis zum Gegenüber viel besser geworden und klarer war. Also ich konnte nur eine Person anschauen und ich wusste, ob es ihr gut geht oder nicht. Und auch in welche Richtung das es ist. Das ist noch sehr erschreckend gewesen, am Anfang so viel zu wissen von anderen. Und in der Schule ging es nachher weiter mit Mobbing. Aber ich habe jedes Mal so gedacht, also im Hinterkopf, im Unterbewusstsein, irgendeinmal wird es besser. Späteren Jahren bin ich nachher Fußball schauen gegangen, weil ich mit meinem Papa auch schon, weil ich klein war, Fußball geschaut habe im Stadion. Ja, und da bin ich nachher auch so ein bisschen später als Jugendzeit in die Hooligan-Szene reingerutscht.
Mhm.
Ja, und da habe ich auch so, haben wir bis zum bitteren Ende und so, war so ein bisschen das Motto. Und da habe ich bei einem Finalspiel, also Finalissima-Spiel, also so ein wegweisendes Spiel der Saison, wo der Gegner nachher in unserem Stadion wegen einem Punkt Meister wurde, gab es Schlägereien, zuerst auf dem Feld und nachher draußen vor dem Stadion. Und da gab es Gruppenbildungen und ich war immer mit meinem besten Kollegen unterwegs und plötzlich haben 2 Leute meinen besten Kollegen gehalten und 2 mich. Dann haben die anderen 2 so meinen besten Kollegen zu Tode geschlagen. Und ich musste, sie haben die ganze Zeit mich mit dem Kopf dahin gelenkt, dass ich zusehen musste. Genau.
Heftig.
Ja, das ist so ein bisschen die erste Hälfte von meinem Leben.
Okay. Ich hoffe, das ist okay, Benedikt, dass ich da gerade einmal kurz eine Zäsur mache.
Kein Problem.
Genau, ich gucke einmal Richtung ZuschauerInnen. Ihr Lieben, ihr merkt, ne, wenn wir über persönliche Geschichten reden, selbst ne, wenn wir nur auf so einer Metaebene Dinge benennen, ne, also Benedikt ist ja gar nicht ins Detail gegangen und trotzdem kann es sein, dass ihr beim Zuhören jetzt merkt, da passiert gerade was in mir. Ne? Entweder sind eigene Dinge, die gerade berührt werden, eigene Geschichten, die gerade ja vielleicht tangiert oder vielleicht sogar reingegangen wird. Eine ganz große Einladung, egal ob es die eigene Geschichte ist oder ob es auch einfach Mitgefühl ist. Ne? Da gerade einmal gut auf dich zu achten, Du kennst das. Mach eine Pause, wenn du es brauchst. Steh eine Runde auf, wenn du merkst, mir wird ein bisschen warm. Um Kopf herum wird es vielleicht gerade so ein bisschen nebelig, ein bisschen enger vom Blickfeld her. Das ist total in Ordnung. Schau mal, ob du die Energie vielleicht lenken kannst. Ne? Ob du uns vielleicht auf laut machen magst, dich mit uns bewegen magst, ein bisschen durch die Wohnung, ein bisschen spazieren. Oder vielleicht reicht das auch schon für heute. Du machst eine Pause und hörst die Folge wann anders weiter. Ne? Also da eine ganz, ganz große Einladung, immer bei persönlichen Geschichten zu schauen, wie viel Kapas habe ich, so sehr mich das Thema und der Mensch vielleicht interessiert. Es bringt nichts, wenn wir dysreguliert Informationen aufnehmen. Das bringt unserem Nervensystem zero. Wenn du aber wieder hier bist oder mit uns in eine Regulation kommst, dann können solche Heilungsgeschichten, solche Recovery-Stories unglaublich hilfreich, heilsam, koregulierend oder vielleicht auch nur so kleine Vorbildgeschichten sein. Und deswegen einfach gerade einmal der ganz, ganz liebevolle und hoffentlich nicht bevormundende Hinweis: Achte gut auf dich, wenn du hier zuhörst. Und damit zurück zu dir, Benedikt.
Ja, ich weiß, es ist ein bisschen heftig, aber das war auch so ein bisschen die heftigsten Szenen danach, wo das noch ein bisschen jetzt ein bisschen einfacher. dass ich meinen Kollegen so sehen musste, das hat mir auch sehr psychisch geschadet. Ich habe mich nachher selber einliefern lassen in die Klinik. Und dazu mal gab es keine Peers. Und da haben beim ersten Mal haben die Leute gesagt, ja, hier sind die Medikamente, geh in dein Zimmer, wir schauen, vielleicht gibt es noch ein bisschen Therapie oder so. Es war früher nicht so, gab nicht so viele Therapien wie heutzutage in der Klinik.
Wie lange ist das her?
Das ist im 2009 gewesen.
Hm.
Da bin ich in der Klinik gewesen, habe meine Medis gehabt und danach, da ich ja freiwillig gegangen bin, konnte ich auch freiwillig nach Hause, wenn ich wollte. Da habe ich nach einem Monat gesagt, ja, mir geht's gut, ich möchte raus. Aber ich wusste nicht, dass es einfach nur der Punkt war, wo die Medis angeschlagen haben bei mir, Medikamente. Und da ging ich nach Hause, alles war gut, nahm keine Medikamente mehr und so. Und das war ein Riesenfehler, weil dann wieder ein Rückfall kam. Und gleiches Prozedere, wieder in die Klinik. Und wieder nach einem Monat habe ich gesagt, ja, jetzt, ich glaube, beim zweiten Mal, wenn es dann nützt, dann ist es vielleicht gut. Bin wieder raus aus der Klinik und ja, es passiert wieder ein Rückfall. Beim letzten Mal in der Klinik habe ich nachher gesagt, bitte lasst mich so lange drin, bis ihr meint, mir geht es gut. Und das war nachher fast ein ganzes Jahr, wo ich auch wirklich an Weihnachten da war, mein Geburtstag in der Klinik war. Aber für ein Jahr ist es gut, weil man nachher sozusagen fast das ganze Leben nachher auf die Genesung hinschaffen kann.
Genau. Ein Jahr ist lange, ne? Also
Also heutzutage geht das gar nicht mehr. Heute ist so die Limite, so ich glaube, 3 Monate bis 4 Monate, glaube ich. Aber früher ging das noch.
Okay.
Ja. Danach von 2018 habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Die war Marokkanerin und so als Vorgeschichte zu diesem ist meine Schwester war mit einem Marokkaner verheiratet, Entschuldigung. Und es war die Cousine von meinem Schwager sozusagen. Und ja, die habe ich nachher geheiratet in Marokko. und habe nachher heftige Widerstände von meinem Schwager seiner Familie gekriegt, weil die wollten, dass ich eine Frau von ihrer Familie heirate, aber die nie was gesagt haben oder so.
Mhm.
Und da gab es eine Szene, wo meine Schwester in Marokko war, ich auch, und wir bei ihnen zu Hause. Und meine Schwester gekocht hat, aber beim Zubereiten und so war nur die Haushälterin von ihnen dort am Machen, am Essen. Und da hat die andere Familie bei mir Gift ins Essen getan.
Ui!
Hat nachher beim Essen so von einer Sekunde auf die andere immer, wurde es immer schlechter und so. Und ich musste, wir mussten nachher nach Hause. Ich konnte fast nicht mehr die Treppen hoch und so. Und am nächsten Tag waren alle weg. Ich war alleine zu Hause und das Einzige, was ich machen konnte, ist auf die Toilette roppen. Also hatte keine Kraft mehr und nichts und habe schon fast das Ende des Tunnels gesehen. Nur weil sie nicht einverstanden sind, waren mit wem, dass ich heirate.
Hui.
Ziemlich heftig.
Ja, sehr.
Aber die Mutter von meiner Ex-Frau hat nachher so Reis mit Poulet gekocht und so ein bisschen so einen komischen Tee gemacht und das hat mir nachher wieder auf die Beine geholfen. Und die andere Familie war nachher hatte ziemlich Angst vor mir, weil sie eigentlich dachten, es würde reichen für mich umzubringen.
Mhm.
Bös gesagt. Aber ich habe sie belebt. Genau. Ich habe immer so daran gedacht, weil ich so, was mir schlecht ging, du hast eine Depression überstanden mit Vergangenheitstrauma. Dann bestellst du auch das. Und das hat mir vielleicht nachher so ein bisschen die Power gegeben, durchzukämpfen.
Ja.
Genau. Ja, wow. Und nachher ging es weiter. Hat meine Mutter sich eingeschaltet und hat gesagt, da ich eine Ausländerin geheiratet habe, gehöre ich nicht mehr zur Familie. Sehr schön.
Okay.
Ne? Mhm. Sie ist eine, die ist ein bisschen ziemlich rechts eingestellt, leider.
Mhm.
Ich bin ja nicht so, ich bin weltoffen und liebe es, andere Kulturen kennenzulernen und so. Und da habe ich ihr gesagt, ja, also das Ganze, also eine kleine Vorgeschichte von meiner Mutter, nachdem, dass wir nicht mehr mit meinem Vater zusammen waren und Stiefvater und so da war, hat sie mir nie irgendwie Liebe gezeigt, also nur mit Geld. Und das ganze Leben lang immer, kriegst nie irgendwie, ich hab dich lieb oder so.
Mhm.
Es hat sich nachher eben bei dieser Szene auch weitergezogen. Sie hat mir irgendwie Sachen gekauft und hat gesagt, hat es mir gegeben und indem das es mir gegeben hat, hat sie immer eine Beleidigung gegen das andere Land rausgeworfen. So, das ist ja nicht so schlimm, du hast jetzt etwas gekriegt dafür, ne?
Okay.
Dann habe ich so gesagt, ich brauche das nicht mehr, ich brauche keine Geschenke für die, von dir, dass du irgendetwas in meinem Leben rund machen kannst. Ich höre auf, mit dir zu kommunizieren. Also ich habe sie so wie aus dem Leben gestrichen.
Kontaktabbruch.
Genau. Und seit dann ist es mir besser gegangen und so. Und ich habe heute noch ein bisschen Problem, so wie sagt man, Komplimente oder ich hab dich lieb oder so, oder auch meine Freundin, ich liebe dich, das anzunehmen. Es ist ein bisschen mühsam, aber ist wieder im Aufbau sozusagen.
Ja, klar. Na, da sind wir ja auch beim Thema Entwicklungspsychologie und Bindungstrauma. Ne? Also wenn wir nie gelernt haben, dass wir etwas wert sind, dass es, dass Menschen das ernst und ehrlich meinen, wenn sie uns was Nettes, was Schönes sagen. Ne? Und wenn es bei dir dann sogar noch gekoppelt war mit Gewalt, Beleidigung, ne, dann ist das schwer.
Das ist schon so, ja. Ja, nachher ging es weiter. Ich war im dritten Jahr mit meiner Frau verheiratet. Ich muss zuerst noch eine Vorgeschichte erzählen, Entschuldigung. Wo meine Frau nachher in der Schweiz war, also meine Ex-Frau, haben wir meinen Bruder bei uns aufgenommen, weil der zuerst sonst auf der Straße war. Und ich ging arbeiten, sie zwei zu Hause. Das Bild hat mir immer so ein bisschen gezeigt, dass sie so wie gute wie Geschwister zusammenarbeiten und so. Aber der Schein trügt. Nächster Stolperstein. Scheidungspapiere auf meinem Pult nach 3 Jahren Ehe. Da drin stand, dass sie sich scheiden will und so. Und einen Tag vor meiner Scheidung hat nachher mein Bruder mir eine Sprachnachricht gemacht, dass er gesagt hat, es sei für sie zwei gleich schlimm wie für mich und so, aber sie zwei würden nachher heiraten zusammen.
Okay.
Ja, da war ich nachher, also Zusammenleben hat er zuerst gesagt. Und beim Scheidungsrichter, also vor Gericht nachher, bei der Scheidung, musste ich mit dem Richter in so ein separates Raum reingehen. Und da hat er mir so gesagt, ja, wissen Sie, dass meine Frau, also Ex-Frau, Frau, schwanger ist von meinem Bruder. Und ich so, nee, aber schön zu wissen, dankeschön. Und mein Kopf war wirklich von einer Sekunde auf der andere gerade leer.
Ja.
Ich wusste nicht mehr, ob ich Gedanken noch im Kopf habe oder nicht. Und eben, dass die zwei wirklich auch heiraten möchten und so. Und ja, das war so ein ziemlicher Killer.
Glaube ich. Wow.
Bin ich nachher nach Hause gegangen. Ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt machen, dass ich nicht in eine Krise reinfalle?
Das ist eine unglaublich gute Frage.
Ich habe mir nachher eine sehr gute Strategie ausgearbeitet und das hat mich bis jetzt immer, immer wieder gerettet. Aber die ist erst dann entstanden. Ich habe immer zu hohe Ziele in meinem Leben gesetzt. Also Ziele, die Sprosse so hoch war, dass ich sie nicht erreichen konnte.
Mhm.
Und jetzt habe ich einfach die Methode entwickelt, noch Baby Steps reinzumachen.
Mhm.
Und die Baby Steps sind nachher diese Anker, die dich so wie aus der Krise raus, also nicht in die Krise reinfallen lassen. Und da war der erste Step, dass ich diese Krise überwältige. Und der zweite, dass ich eine Ausbildung mache, die mir hilft, damit klarzukommen und gleichzeitig anderen Leuten zu helfen, nie in eine Krise zu fallen oder im Fall sie aufzufangen. Und da habe ich mich für die Ex-Ausbildung entschieden.
Hi, cool. Magst du uns mehr über die Ex-Innen-Ausbildung erzählen? Die ist ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum immer noch gar nicht so bekannt. In den USA ist das ja schon was sehr Gängiges. Wofür steht Ex-Innen? Was ist das? Was macht man da?
Es ist, es nennt sich Ex-Innen, heißt Experience Involvement. Und nachher der Peer, also der Peer hinten dran ist nachher gehört auch noch dazu. Also Experience Involvement heißt eigentlich auf Augenhöhe anderen zu helfen. Und eben Peer ist die Bezeichnung Augenhöhe. Und mit der Vergangenheit, also wir sind Experten aus Erfahrung eigentlich. Wir haben die ganze Sachen, die unsere Klienten oder unsere Mitmenschen durchmachen, haben wir schon durchgemacht und werden sozusagen geschult mit unseren Erfahrungen und mit unseren sozusagen mit unserem System, das wir aufgebaut haben, aus den Krisen herauszukommen, das auch anderen weiterzugeben. Und ja, das habe ich am Anfang sehr schön gefunden. Und nachher, als ich die Ausbildung fertig hatte, musste ich sagen, das war das Beste, das ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe, diese Ausbildung. Genau.
Wow. Wie sieht die Ausbildung aus? Also wie lange geht die? Wie war bei dir die Gruppengröße? Was habt ihr da gelernt?
Also die Gruppengröße waren 20 Leute Maximum. Weil es wirklich auch da voll in die Materie reingeht, die du schon erlebt hast. Und am Anfang sind die Module für, also es geht ein Jahr, die Ausbildung, und die ersten Module sind so der Aufbau für eben nochmal deine Krise durchzumachen, also durchzuarbeiten, mit anderen auszutauschen, wie es bei ihnen war, verschiedene Strategien auch anzunehmen und weiterzugeben. Und im zweiten Teil von der Ausbildung geht es nachher darum, spezifisch auf die Klienten das anzuwenden mit Krisenbegleitung in normalen Krisen, aber auch in Selbstmordkrisen. Fürsprache ist auch ein Riesenthema. Da wurden mir gelernt, Leuten Fürsprache zu geben beim Behördengang oder beim Arzt. Also wenn sie ihre Sachen nicht durchsetzen konnten oder keine Kraft hatten, ihre Sachen durchzusetzen, konnten wir ihnen als Beistand so helfen.
Genau. Cool. Das ist ja auch oft ein Thema, ne? Dass man gar nicht die Kraft dafür hat, auch wenn man weiß, dass jetzt über einen Behördengang man zum Beispiel Gelder bekommen würde oder Unterstützung. Ne?
Genau, ja. Und meisten Leute lassen sich da nachher ein bisschen so in die Irre führen, dass es keine Lösungen gibt und so. Und wenn dann Fürsprecher, der das Ganze selber auch schon mal durchgemacht hat, und viele Sachen auch schon bekommen hat, die relevant sind, aber von den Behörden verschwiegen. Das ist immer so ein bisschen ein Bonuspunkt für den Klienten.
Ja.
Genau.
Wow. Und als Ex-In-Peer-BeraterInnen, GenesungsbegleiterInnen, also wenn wir uns jetzt vorstellen, diejenigen, die uns gerade zuhören, sich denken, oh, das ist aber cool, so einen Menschen hätte ich gern an meiner Seite. Wie findet man so einen Menschen und wie viel kostet sowas? Also ist das ehrenamtlich, zahle ich da Gelder, kann man das von Stellen tragen lassen? Kannst du uns da ein bisschen was mitgeben für diejenigen, die da ein bisschen tiefer eintauchen wollen?
Also in ein paar Kliniken in Deutschland gibt es schon gute Peer-Beratung und die ist meistens auch nicht gebunden und kann aber genutzt werden. Im Privatklinikbereich, Privatpeer-Bereich gibt es da leider noch keine Abrechnungsmöglichkeit. Die meisten beharren darauf, dass man 90 Franken und 90 Euro pro Stunde verlangt, aber das kann sich niemand leisten, sozusagen, wenn man so aufs was heißt es? Nicht mehr Hartz IV, wie heißt es in Deutschland schon wieder?
Bürgergeld.
Bürgergeld. Muss man auch schon jeden Cent umdrehen, dass man durchkommt und so. Ne?
Mhm.
Und bei mir steht, ich heiße Peer mit Herz, weil ich die Sache auch mit Herz angehe. Bei mir, eine Person, die Sozialgeld bekommt, also Bürgergeld, die muss bei mir nichts bezahlen, weil ich möchte ja nicht, dass es am Geld scheitert, dass die Person sich nicht wohlfühlen darf in unserer Gesellschaft.
Das ist voll schön.
Ich habe so eine Mischrechnung bei mir, weil ich habe auch Leute, die in Chefetagen arbeiten und zum Teil auch Geschäftsführer sind. Und die zahlen automatisch, ohne dass ich etwas sagen musste, schon den vollen Stundenlohn. Und zum Teil ein bisschen noch ein Bonus drüber, wenn es wirklich auch gut gefruchtet hat.
Mhm.
Und das ist sozusagen nachher meine Mischrechnung, dass ich die anderen Leute nachher so kostenlos durchgehen lassen kann.
Ja, finde ich voll schön. Und ich bin da voll bei dir, ne? So als soziale UnternehmerInnen da Mischrechnung zu machen. Und das ist ja nichts anderes, was wir auch bei Survivor Queen machen, ne? Dass wir bei all unseren Webinaren kann man ja immer kostenlos teilnehmen. Da muss man einmal ein Häkchen setzen und dann ist man kostenlos dabei. Oder man zahlt halt einen Ticketbetrag und am Ende rechnet sich das einfach zwischen den Menschen, die etwas zahlen, weil sie auch zahlen können. Und diejenigen, die es nicht können, können trotzdem von den Inhalten profitieren. Und das finde ich voll stark, dass du das machst und auch, dass das sich bei dir rechnet und funktioniert. Das ist ja immer noch die andere Sache, ne? Dass das dann auch genug Menschen geben muss, die geben können und geben wollen.
Genau. Aber eben, was dann noch für den zweiten Teil wäre, ist, dass ich ja die Ausbildung machen werde als psychosozialen Berater. Und da habe ich nachher auch die Möglichkeiten, nachher meine Klienten auch über die Krankenkasse abzurechnen.
Ah, cool.
Genau.
Ja, cool. Da sprechen wir gleich noch mehr drüber. Sehr spannend. Du hast gerade schon erwähnt, dass man ja auch bei dir Beratung machen kann. Magst du da ein bisschen erzählen, wie sieht so eine Beratung aus? Also bei dir vielleicht aber auch eine Stereotype bei anderen KollegInnen. Und wer Interesse hat, mit Benedikt zu arbeiten, Links findet ihr wie immer alles in den Shownotes, also einfach in der Folgenbeschreibung.
Genau. Also bei mir ist das Wichtigste, dass ich zuerst ein kostenloses Treffen, also für die Chefetagen sind zuerst, ich nehme es von der Chefetage her, so im bezahlten Bereich, mache ich zuerst ein Treffen, wo wir besprechen, passt das mit uns? Oder es kann ja sein, dass das typenmäßig gar nicht passt.
Mhm.
Und dann mache ich den Leuten auch mal klar, dass ich kein Zauberer bin, also nicht so machen kann und nachher ist die Krankheit weg. Das meinen nämlich viele zuerst, oder?
Ja.
Und dass meine Arbeit eigentlich darauf besteht, eigentlich die ganze Zeit Tipps zu geben und Tricks, wie man die Krise bewältigen kann. Und da muss man aber nicht alles annehmen, aber man kann sich gewisse Scheiben draus nehmen, die für einen passen nachher. So wie ein Puzzle oder wie ein Bausteine-Set, wo man sich die Steine rausnimmt, die man braucht.
Ja.
Und nachher das Erste, was ich mit den Klienten mache, ist meistens die Resilienz aufbauen. Das sind dann ein paar Sitzungen, wo man irgendwie im Freien draußen spazieren geht und so wirklich mal bis aufs Tiefste bespricht, was alles los war und wo ich nachher auch einen Teil von mir immer bekannt gebe, dass es ein bisschen besser ins Gespräch reingeht. Und ich der Person nachher so Ratschläge gebe, wie sie sich als erstes mal ein bisschen mehr stärken kann. Auf sie abgestimmt, also ich frage, wie sieht es bei dir aus und so, deine Umgebung zu Hause und so. Und du nachher spezifisch auf das ein bisschen Tipps geben, wie man es ein bisschen angenehm machen kann und sich selber auch ein bisschen mehr stärken kann. Genau, so im Vorfeld. Und nachher geht es nachher darauf hin, was das eigentliche Ziel ist vom Ganzen. Entweder eine Wiedereingliederung oder was für Sachen da verlangt werden noch nachher. Und da werden nachher spezifisch auch Pläne aufgestellt. Ich habe jetzt schon 5 Leute wieder in die zweite Marktwirtschaft bei uns wieder eingegliedert, also zweiten Arbeitsmarkt.
Wow.
Und die begleite ich auch nachher bei Mitarbeitergesprächen und so. Als, eben als Fürsprecher nebendran. Und das wird angenommen vom Chef, zum Teil mit Handkuss. Also die sind richtig froh, dass der Arbeiter sich die Mühe gemacht hat, jemanden zu finden, der ihn auch beratschlagen kann oder vertreten.
Ja.
Ja, das ist erfolgsverdächtig.
Toll, und das ist ja auch super schön, dass, dass Chefs das auch befürworten, ne? Also dass da mehr Bewusstsein dafür da ist, dass psychische Krankheiten existieren und dass Menschen eben Unterstützung brauchen und dass es eben nicht, ich sag mal, sogar bestraft wird, in Anführungsstrichen, dafür, dass man vielleicht transparent ist mit den Problemen und den Themen, die man hat, sondern dass das ja unterstützt wird.
Genau, ja.
Voll schön. Okay, ich würde gerne nochmal zurückspringen zu dir, Benedikt. Ja. Was sind so, du hast uns ja jetzt schon erzählt, wie so dein Leben lief, auch wie dein eines Jahr Therapie, wir haben ja auch im Vorgespräch, also dein eines Jahr Kliniktherapie hast du ja viel mehr gemacht. Du hattest erzählt, dass so das für dich so ein Lebensupgrade war. Es hat sich für dich ganz, ganz viel verändert. Mhm. Was waren so die Sachen auf deinem Weg, wo du heute sagen würdest, boah, das waren für mich Meilensteine, das hätte ich gerne früher gewusst, das würde ich gerne anderen mitgeben, probiert das mal aus.
Mhm. Also für solche Leute, die zum Beispiel die Eltern stigmatisierend sind, ist es ein guter Schritt, mal entweder Klarheit zu schaffen da, oder wenn das nicht klappt, Kontakt abzubrechen, weil das ist bei mir vorher so wie eine Unterdrückung gewesen, das ganze Leben lang auch. Und danach konnte ich mich entfalten, sozusagen.
Mhm.
Aber solche, die natürlich guten Draht haben zu den Eltern auch schon der Kindheit her bitte nicht machen. Ne?
Ja, voll gut. Und auch da, ne, ich finde, es ist immer noch ein so tabuisiertes Thema, ne? Kontaktabbruch mit den Eltern. Da sind wir in der Gesellschaft oder grundsätzlich mit der Familie, ne? Da sind wir in der Gesellschaft irgendwie an einem Punkt oder leider noch, aber ich hoffe, es bewegt sich langsam ein bisschen, dass Familie schnell über alles gestellt wird. Ne? Aber es sind doch deine Eltern. Aber sie haben dir doch ein Leben ermöglicht und so weiter. Und dass wir da gesellschaftlich viel Schuldgefühle gemacht bekommen. Und da, genau, eine ganz große Einladung, das mag ich nur unterstreichen, was du sagst, Benedikt, dass es total in Ordnung ist, ihr Leben, die ihr zuhört, wo ihr vielleicht schon länger drüber nachdenkt, wo ihr vielleicht merkt, boah, mir tut der Kontakt mit meiner Family nicht gut. Ne? Das tut mir immer wieder schlecht und ich habe immer wieder versucht, auf sie zuzugehen. Vielleicht ist ein Kontaktabbruch eine Möglichkeit. Vielleicht ist es ein zeitweiser Kontaktabbruch. Vielleicht magst du das auch nochmal mit in die Therapie nehmen. Vielleicht holt ihr euch nochmal Beratung und Mediation dazu. Na, aber das Ziel ist nicht Familie um jeden Preis, sondern dass es dir gut geht. Und deswegen danke, dass du das Tabu hier nochmal brichst, Benedikt, und da so offen drüber sprichst, wie es für dich war.
Ein Problem, ich denke, heutzutage ist psychische Gesundheit immer noch ein Riesentabu, obwohl die meisten sagen, nee, wir machen ja viel dafür, aber es ist immer noch zu wenig.
Mhm.
Das weißt du sicher auch, hast du auch schon bemerkt, ne?
Ja.
Genau.
Gibt es noch was, was du teilen magst, wo du sagst, boah, das waren für dich Game Changer?
Ja, die richtigen Kollegen zu haben, weil bevor ich in die Klinik kam, waren viele Kollegen immer bei mir für den Kühlschrank leer zu fressen. Und wenn ich nicht mehr da war, kamen sie auch nicht. Und wenn ich in der Klinik war, haben die sich verdünnisiert, auf gut Deutsch gesagt.
Kurz zur Klärung, wir arbeiten ja hier gerade mit unterschiedlichen Dialekten. Wenn du von Kollegen sprichst, sprechen wir im Deutschen, glaube ich, von Freunden und Freundinnen,
genau.
Oder?
Entschuldigung, ja, ja, genau.
Ist ja gar nicht schlimm. Wir sind ja interkulturell hier.
Genau. Nein, das ist so, und eben, es waren sehr gute Freunde und die eben, wenn man nachher in die Klinik kommt, sieht man nachher, wie viele, dass man noch hat, die treu sind zu einem.
Mm. Wie war das für dich, das zu merken?
Mm, erschreckend. Weil eben, es waren viele, aber eben nur, wenn was zu Hause war.
Mm.
Das war sehr erschreckend und aufgrund dessen, dass schon die Diagnose für mich sehr erniedrigend war. Also das war für mich so wie, oh, jetzt hört die Welt auf zu drehen, jetzt ist alles kaputt.
Hm.
Sind auch noch die Kollegen weg, also es war gerade doppelte, also die Freunde, also gerade so doppelte Belastung gewesen.
Ja.
Genau. Aber nachher habe ich, also Entschuldigung.
Nee, gar nicht.
Ich habe danach nur noch Leute aufgebaut, gesucht, also in meinen Freundeskreis genommen, die mir auch gut getan haben, also auf Gegenseitigkeit. Und ja, das war nachher die bessere Lösung, solche Kollegen zu, also, oder Freunde zu suchen.
Du darfst ruhig Kollegen sagen. Du darfst ruhig so sprechen, wie du normalerweise sprichst. Wir haben es ja einmal geklärt.
Ja, ja, nein, kein Problem.
Ja,
ich bin
spannend.
Anpassungsfähig.
Die ZuhörerInnen bestimmt auch.
Ja.
Spannend. Ich werfe gerade mal auch was aus meiner Geschichte rein. Mhm. Ich kenne das mit dem Gefühl. So, also ab dem Moment der Diagnose war es bei mir war es zwar nicht der Kühlschrank, aber ein Gefühl von, okay, wenn ich nicht mehr die lustige Party-Mai bin, ne, die jedes Wochenende oder mehrmals die Woche mit Feiern geht und Alkohol und die ganze Zeit lustig ist und Witze macht und hier irgendwie cool drauf ist, war das plötzlich schwierig. Ne? Also ich hatte einen großen Freundeskreis. Ich dachte auch lange, es war ein guter Freundeskreis. Und in dem Moment, wo ich aber nicht mehr in meiner Rolle war, die ich in diesem Kreis erfüllt habe, wussten die anderen nicht mehr so richtig, was sie mit mir tun sollen. Ne? Also das war keine Beziehung, ne? Also keine Verbindung in dem Sinne, sondern ein, okay, wir haben unsere Rollen und solange wir in den Rollen sind, die wir in unserem Freundessystem haben, passt das. Und plötzlich war ich nicht mehr drin und es hat sich so sukzessiv rausgeschlichen. Also es war, ich wurde immer weniger eingeladen, ich habe selber auch gemerkt, irgendwie, ne, ich komme nicht mehr mit den anderen klar, weil mich jetzt andere Themen beschäftigen. Ne? Ich war dann nicht mehr so viel beim Austausch über Arbeit und Karriere und wann machen wir die nächste Party, sondern eben plötzlich bei, okay, ne, ich sag mal, existenzielleren Themen. Wer bin ich? Bei Symptomen, ne, mit meinen Ängsten und Panikattacken. Und das war nicht so mit der Großteil der Menschen umgehen konnte. Und da sind mir einige, sehr wenige Menschen geblieben, also so 2,5 Menschen aus der Zeit, die mir aber dafür umso lieber sind heute, weil ich weiß, okay, die sind da, wenn strahlender Sonnenschein ist, aber auch, wenn es einfach bitterdunkel Wolken und alles regnet und stürmt und gewittert ist.
Mhm, genau, ja. So hat sich's auch angefühlt.
Wie hast du...
Sag du zuerst.
Wie hast du es geschafft, für dich einen neuen Freundeskreis, neue KollegInnen zu finden? Also das ist ja, ich sag mal, oft so ein Tipp, ne? Such dir neue Menschen, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. So, das sind gefühlt so Kalendersprüche. Aber wie ist es in der Realität? Wie hast du für dich diese Menschen gefunden?
Also nach der Klinik kam ich in eine Institution für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Und das ist so wie ein Arbeitsatelier mit Wohnen und alles zusammen. Und da habe ich dann angefangen, einen Freundeskreis aufzubauen, auch auf Leuten, die auch schon mal erkrankt waren und so. Und das nachher die Festigkeit noch einmal stärker als nur mit Leuten, die das noch nicht durchgemacht haben.
Okay.
Genau. Ja, also wenn mit vielleicht auch Leute mit den, wenn ihr nachher Freunde suchen wollt, vielleicht auch mit, wichtig ist vielleicht auch noch zu schauen, dass sie gleiche Interessen haben und so auch. Auch mit Hobbys und so, das kann sehr binden und sehr gute Freundschaften geben.
Voll. Ja, und das höre ich tatsächlich auch immer wieder. Ich merke das auch, ne? Also wenn da Menschen sind, die Ähnliches erlebt haben, das muss ja gar nicht das Gleiche sein, aber man geht in eine andere Selbstreflexion und in eine andere Tiefe, wenn man tiefe Löcher im Leben hatte und es geschafft hat, da rauszukommen.
Ja. Und vor allem, wenn man einmal gefallen ist, weiß man immer, von wo das man kommt.
Ja.
Genau. Und das macht nachher noch einmal mehr Ehrgeiz, das Leben anders zu machen, als es war.
Ja. Krasso. du hast uns schon zwei große Gamechanger verraten bei dir, ne? Der Kontaktabbruch mit deinen Eltern und einen neuen Freundeskreis, neue KollegInnen zu finden. Gibt es noch was, was du unseren Hörenden mitgeben, erzählen magst, was für dich wichtig war?
Ja, ich kann zum Beispiel auch noch mitgeben, was mir ja geholfen hat nach der Scheidung. Also die Ziele sorgfältig und besser zu planen als vorher.
Mhm.
Weil wenn man es richtig plant, dann hat man nachher ein ruhigeres Leben. Und wenn man es falsch plant, dann ist die ganze Zeit diese riesige Hürde, wo mal ein Ziel gewesen wäre. Schaut man so hoch und denkt, ich glaube, da hätte ich früher was machen sollen, noch ein paar Etagen einbauen, dass man hochkommt.
Da sind wir bei deinen Baby Steps.
Genau, ja.
Ja, und das finde ich auch so wichtig, ne? Also da sind wir auch beim Thema Therapie und Heilungsweg. Ne? Wir denken oft, okay, ich gehe da einmal in Therapie oder ich nehme mir da ein paar Stunden bei einem Ex-In-Begleiter und am Ende ist alles super. Ne? Und es ist eben, ja, der Heilungsweg ist eher in Baby-Steps und manchmal bemerken wir gar nicht, dass wir Steps genommen haben. Erst wenn wir zurückschauen und merken, huch, das sind aber ein paar Stufen, die ich gerade gegangen bin. Ich stehe heute ganz woanders. Mhm. Es ist eben nicht linear. Es ist nicht ein, okay, ich mache jetzt hier einen Plan und genau so ist es dann. Sondern es bewegt sich, wenn wir dranbleiben.
Und vor allem, eben wenn man nicht direkt groß denkt, sondern die Baby-Steps macht und die sich auch aufschreibt, was man erreichen will, da kann man sich nach jedem, was man erreicht hat, freuen. Und es ist nachher viel schöner, einmal mehrmals zu freuen, anstatt nur einmal, oder?
Das klingt nach einem Satz, den du häufiger in deinen Beratungen sagst.
Mhm. Genau.
Voll schön. Ja, irgendeinen Gedanken hatte ich gerade, lass mich gucken. Ah, genau. Ich kenne das auch total, also auch aus meinem Leben, dass ich immer mal wieder merke, dass ich denke, oh, nee, nichts geht voran. Und dann gucke ich, ich habe extra ein Büchlein, wo ich einfach nur Erfolge reinschreibe, ne, egal ob es große oder kleine sind. Und dann hole ich mir das mal immer wieder vor und denke so, ah ja, krass, stimmt. Ich habe vor 2,5 Jahren eine gemeinnützige Organisation gegründet. Ja, krass, ich betreibe einen Podcast seit 6 Jahren mit über 150.000 Downloads. Und ne, und dann kommt so, und das klingt jetzt natürlich groß, ne, aber an sich waren auch das für mich immer Baby-Steps. Ne? Also wo kommen die 150.000 Downloads her? Von alle 2 Wochen eine neue Podcast-Folge. Ne? Es ist immer wieder neue Folgen, neue Gäste. Also wir sind ganz oft in so einem kleinen Rädchen drin und sehen nur die kleinen Schritte vor uns. Und wenn wir mal zurückschauen, was es in Summe ergibt, was wir alles schon gemacht haben, ist das kann uns das ganz schön überwältigen, wenn wir merken, ach krass, ich bin manchmal ein bisschen blind für meinen eigenen Weg.
Das ist so. Und was du sicher auch uns schreiben würdest, ist, wenn mal ein Baby-Step nicht funktioniert und man einen Schritt zurück machen kann, muss, soll man nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen, weil vielleicht machst du nachher 2, 3 Schritte nach vorne und noch hast du diesen einen Schritt zurück schon wieder überwunden.
Ja. Eine gute Freundin von mir ist Sozialarbeiterin und die hat mal gesagt, dass bei denen in der Vorlesung meinte ein Professor, es gibt keine Rückschritte, es gibt keine Rückschritte, sondern es gibt nur Rückfälle. Also wir sind da einmal zurückgefallen und können dann aber wieder aufstehen und weitermachen. Ne? Also auch das Zurückfallen bringt uns ja vorwärts, weil wir da merken, okay, da ist was passiert und dann gucken wir uns den Rückfall an. Aber es ist niemals ein Rückschritt, wenn wir mit dem weitermachen, was da passiert ist.
Genau, ja.
Das war's mit dem ersten Teil von Benedikts persönlicher Recovery- und Heilungsgeschichte. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel mitnehmen können und fandst ihn auch so inspirierend wie ich. Und damit kannst du dich auch schon auf den nächsten Teil freuen. In 2 Tagen erscheint Teil 2, wo wir mehr darüber sprechen, was heute in der Gegenwart alles los ist, wie Benedikt heute arbeitet, wie heute seine Peerberatung aussieht, sein Magazin und all die anderen Projekte, die er gerade noch am Aufbauen ist. Wenn auch du deine eigene Geschichte mal hier bei uns in unserem Survivor Queen und mittlerweile auch King und Queen Podcast teilen magst, melde dich total gerne bei uns unter hallo@survivorqueens.de oder schreib uns über Instagram oder wie auch immer du mit uns in Kontakt bist. Wir freuen uns auch auf deine Geschichte.
Regenbogenfarben singen und tanzen, Zauber.